my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Frauke Keil, Mona Weibrecht und Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um das Mindestlohnsgesetz. Der zweite Beitrag handelt vom NSU-Untersuchungsausschuss. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. 400.000 Euro. So viel ist der Landesregierung auch in diesem Jahr die Forschung wert, die sich um Alternativen zu Tierversuchen kümmert. Die grün-rote Landesregierung räumte damit dem Tierschutz bei Versuchstieren einen hohen Stellenwert ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesregierung. Das Programm zur Förderung der Forschung hat zwei Ziele. Erstens soll die Zahl der Tiere verringert werden, die in Forschung und Lehre verwendet werden. Und zweitens sollen die Tiere weniger belastet werden, mit denen in den Laboren geforscht wird.
Stuttgart. Es gibt immer weniger Wohnungen auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt zu kaufen. Und die, die es gibt, werden immer teurer. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens vom Stuttgarter Immobilienmarkt. Damit sind die Vertragszahlen, also Zahlen der verkauften Wohnungen und Häuser, im dritten Jahr in Folge gesunken. Die Zahl der Verträge hat einen Tiefstand im 10-Jahres-Vergleich erreicht. Dies lässt natürlich die Preise der Immobilien steigen, und zwar deutlich. Wie der Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Steffen Bohlenz in dieser Woche in Stuttgart bekannt gab. Danach sind Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 10% teurer geworden. Einfamilienhäuser und Reihenhäuser liegen etwas darunter, Mehrfamilienhäuser etwas darüber. In Stuttgart kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 550.000 Euro. Eine Wohnung für eine Familie kostet je nach Baujahr im Durchschnitt 2.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Bauplatz liegt bei 880 Euro.
Heilbronn. Die Hochschule in Heilbronn hat einen neuen Hochschulrat. Das Gremium hat insgesamt 11 Mitglieder. Es besteht aus 6 Externpersönlichkeiten und 5 Mitgliedern der Hochschule selbst. Die Amtszeit des Hochschulrats beträgt 3 Jahre. Dem Hochschulrat gehören zum Beispiel Hanna Binder von der Gewerkschaft Verdi an. Außerdem die Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, Elke Döring, und Erhard Steffen, ehemaliger Vorstand der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Er ist bereits seit 2009 Mitglied des Hochschulrats. Auch eine Studentin ist Mitglied. Sie heißt Miriam Kollers und studiert Betriebswirtschaft am Campus Heilbronn-Sontheim. Der Hochschulrat verantwortet die Entwicklung der Hochschule. Er beaufsichtigt außerdem die Geschäftsführung des Rektorats, teilte die Hochschule mit. Mit über 8.300 Studierenden ist die staatliche Hochschule Heilbronn die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Sie hat 3 Standorte, und zwar in Heilbronn, in Künzelsau und in Schwäbisch Hall. In 7 Fakultäten bietet die Hochschule insgesamt fast 50 Bachelor- und Masterstudiengänge an.
Heilbronn. Die Stadt Heilbronn und der Landkreis Böblingen sind neue Modellkommunen des Projekts Radkultur. Wie das Landesverkehrsministerium mitteilte, sind die beiden Kommunen dieser Initiative in diesem Jahr beigetreten. Radkultur ist ein Projekt des Landesministeriums für Verkehr und setzt sich für Erleichterungen im Fahrradfahren oder schlicht für eine bessere Radkultur ein. Bisher gibt es in Baden-Württemberg 9 Modellkommunen, die sich der Radkultur verschrieben haben. Mit der Stadt Heilbronn und dem Landkreis Böblingen sind es nun 11. Der Baubürgermeister von Heilbronn, Wilfried Hayek, sieht im Projekt eine so wörtlich tolle Chance für seine Kommune. Radkultur soll dazu beitragen, Heilbronn zu einer fahrradfreundlicheren Kommune zu machen. Startschuss für Radkultur in Heilbronn ist am 1. März. In Böblingen startet die Aktion Mitte April.
Öhringen. Auf der Autobahn A6 begann in dieser Woche die letzte Sanierungsphase an der Orntalbrücke bei Öhringen. Wie der Süddeutsche Rundfunk mitteilte, ist jetzt ein Ende der Arbeiten absehbar. Damit zügig gebaut werden kann, werden die Fahrstreifen auf der Brücke verengt und der Straßenverlauf geändert. Dadurch erhöht sich die Staugefahr. Außerdem gibt es in den kommenden Tagen kurzzeitige Sperrungen. Die Arbeiten an der Orntalbrücke dauern bis März. Die gesamten Arbeiten sollen bis Oktober abgeschlossen sein, einen Monat früher als geplant. Die Kosten von rund 8,2 Millionen Euro übernimmt der Bund. Die Brücke wird seit 3 Jahren instand gesetzt, nachdem schwere Mängel festgestellt worden waren. Wer auf der Strecke unterwegs ist und wissen will, ob es gerade Stau gibt, kann sich auf einer Internetseite informieren. Sie listet die Baustellen im Land auf und hat diese Adresse: www.baustellen-bw.de.
Seit Januar 2015 gibt es das Mindestlohngesetz, in dem festgehalten ist, dass beinahe jeder Arbeitnehmer mit 8,50 Euro pro Stunde entlohnt werden muss. Allerdings entsteht auch viel Verwirrung um das Gesetz, gerade was die Bezahlung von Zeitarbeitern und Praktikanten angeht. Melissa Eckstein hat für Fokus Südwest mit Annette Savade, der Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Schwäbisch Hall, gesprochen. Das Vorstandsmitglied der baden-württembergischen SPD stellte sich den Fragen zur Kontrolle und Zukunft des Mindestlohns.
Seit Januar diesen Jahres gibt es eine neue Regelung, was den Mindestlohn betrifft. Warum hat sich die SPD bemüht, dieses Gesetz zu verabschieden?
Weil für uns schon immer der Mindestlohn wichtig war, dass Leute gerecht bezahlt werden, von ihrer Arbeit leben können, was mit dem Mindestlohn ja auch nur bedingt können, aber doch wesentlich besser als bisher. Und wir dadurch natürlich auch eine Dumping- und Billigkonkurrenz letztendlich für die, die ehrlich bezahlen, auch weg haben dadurch.
Was genau hat sich für die Arbeitnehmer seit Januar geändert?
Ja, dass sie natürlich jetzt diejenigen, die weniger als 8,50 Euro pro Stunde bekommen haben, jetzt ab 1. Januar 2015 eben diesen Mindestlohn bekommen müssen und dadurch natürlich um einiges mehr Geld im Portemonnaie haben, sofern sie bisher nicht danach bezahlt worden sind. Alle anderen, die natürlich bisher schon mehr bekommen haben, was bei uns im Ländle überwiegend der Fall ist, ist natürlich, für die ändert sich natürlich nichts.
Und für wen genau gelten die neuen Regelungen?
Das sind für alle Branchen, die bisher entsprechend schlechter bezahlt worden sind. Da gibt es ja ganz verschiedene Branchen, also das war zum Teil im Reinigungsbereich, zum Teil, ja gut, Zeitungsaufträge, da hat man jetzt noch eine andere Lösung gefunden. Es gab einige Friseurhandwerke, wo wir ja auch Tarifverbindungen auch bekommen haben. Es war ja auch dann so, dass im Vorfeld der Mindestlohnverhandlungen ja dann plötzlich sich noch doch Tarifbindungen geschaffen haben, also es echte Tarifverträge geschlossen worden sind. Mit dem Ergebnis, dass man sagt, okay, wenn ihr einen Tarifvertrag habt, dann können wir auch den Mindestlohn noch bis zum Jahre 2017 eventuell noch stufenweise anheben, bis auf die 8,50 Euro. Das ist dann die andere Variante, aber ein Tarifvertrag ist natürlich auch ein bisschen mehr als nur ein festgelegter Stundenlohn, sondern damit habe ich ein Kündigungsrecht, damit habe ich ein Urlaubsrecht, Krankheitsrecht und solche Dinge. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Deswegen hat man gesagt, okay, wenn ihr mit uns einen Tarifvertrag abschließt, dann können wir da in der Richtung noch ein bisschen strecken.
Und es gibt ja gerade oft Verwirrung bei Praktika. Für welche Praktika gilt denn der Mindestlohn und für welche nicht?
Also, wenn das ein echtes Arbeitnehmerverhältnis ist, dann gilt der Mindestlohn. Und es gibt aber natürlich auch Praktika, die im Rahmen der Ausbildung sind. Für die gilt der Mindestlohn natürlich nicht. Aber wenn wir hier bei uns auch zum Beispiel im Bundestag Praktikanten einstellen, deren Praktikum nicht im Rahmen eines normalen Studiums ist, der Politikwissenschaften oder was auch immer die machen, dann müssen wir dann auch den Mindestlohn zahlen.
Und was passiert, wenn ein Arbeitgeber den Mindestlohn nicht zahlen kann?
Dann hat er irgendein falsches Geschäftsmodell.
Einige Sozialverbände und Teile der Linkspartei kritisieren die Höhe des Mindestlohns. Die meinen, dass die 8,50 Euro pro Stunde nicht ausreichend sind. Was meinen Sie dazu?
Ja gut, also ich habe ja gesagt, dass es jetzt ein erster Schritt ist. Man hat sich jetzt auf die 8,50 festgelegt. Und das ist ja das erste und einzige Mal, wo die Bundesregierung diesen Satz von 8,50 Euro festgelegt hat. Wir haben ja dann ab sofort eine Kommission, die besetzt ist, paritätisch besetzt ist, Arbeitnehmergewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die dann entsprechend immer festlegen nach einem bestimmten Schlüssel, wie der Mindestlohn letztendlich angehoben wird. Da sind wir als Bundesregierung letztendlich dann außen vor. Das wird dann jedes Mal neu beschlossen. Und die Verhandlungen, weiß ich jetzt nicht genau, wann die ersten Verhandlungen für die nächste Runde dann losgehen. Ich meine im September, Herbst diesen Jahres, ich weiß es aber nicht genau.
Thank you.
Und jetzt doch ein Thema aus Oberbayern. Der NSU-Prozess am Oberlandesgericht München hat diese Woche eine kurze Pause. Einige Medien spekulieren sogar über die Möglichkeit eines baldigen Prozessendes. Um genaueres zu erfahren, sprach Daniel Jörg vom Radio Lotte Weimar mit Sebastian Scharmer, der im NSU-Prozess Anwalt der Nebenklage ist und dort die Tochter des Ermordeten, Mehmet Kubasik, vertritt.
Ja, der NSU-Prozess ist ja von Beginn an als Mammutprozess gehandelt worden. Keiner konnte so recht vorhersagen, wie lange er dauern wird, aber alle wussten, es wird irgendwie ein langwieriger Prozess werden. Was glauben Sie, wie viel Zeit wird dieser Prozess noch beanspruchen?
Also wie viel Zeit der Prozess noch beansprucht, liegt in erster Linie daran, wie der Senat ihn führt und nicht, was ich mir wünsche. Deswegen auch die Spekulationen letzte Woche, die von verschiedenen Seiten abgegeben wurden. Ich hatte gesagt, ich rechne im Herbst damit, dass jedenfalls nach dem Plan des Senats Plädoyers starten sollen. Das werden ja recht viele Plädoyers werden und dann möglicherweise noch Ende des Jahres ein Urteil kommen könnte. So der Plan des Senats, der kann aber durch viele Dinge noch geändert werden. Wir haben noch relativ viele Anträge offen und hoffen natürlich darauf, dass Aufklärung erfolgt. Und es kann natürlich passieren, dass auch die Verteidigung noch Anträge stellt. Das wissen wir nicht. Bislang ist das sehr gering gewesen, was da der Anteil war. Aber erfahrungsgemäß sollte es schon so sein, dass die Verteidigung da vielleicht noch irgendetwas tut.
Können Sie da orakeln, was das eventuell auch für Anträge sein könnten?
Das ist recht schwer. Die Verteidiger haben ja auch, je nachdem, welchen Angeklagten sie vertreten, möglicherweise unterschiedliche Interessen. Also die Verteidigung von Wohlleben hat nun für uns etwas überraschend ein paar Anträge gestellt, wo sie, ich sag mal, in einer anderen Stoßrichtung, aber doch mit den gleichen Beweismitteln die rechte Szene versucht zu beleuchten, die nach dem Untertauchen des NSU-Kerntrios da um sie herum war, sie unterstützt hat mit der These, dass dort erst eine Radikalisierung erfolgt sei. Wir wollen im Grunde genommen die gleichen Zeugen hören mit einem anderen Ansatz, nämlich zu sagen, das Unterstützerumfeld war wesentlich größer, der NSU bestand nicht mal aus 3 Personen. Das könnte aber durchaus noch einigen Raum einnehmen in der Verhandlung, weil die Zeugen, die wir da hören aus dem Nazi-Umfeld, vorsichtig gesagt nicht besonders auskunftsfreudig sind. Das andere, was sicherlich so die größere Frage ist, ist, was die Verteidigung Täte denn überhaupt macht, beziehungsweise überhaupt machen will. Von denen haben wir bislang noch keinen Beweisantrag gehört in über 180 Verhandlungstagen. Und ob da noch was kommt, ja, wissen wir nicht.
Also nach uns, oder wenn es nach uns geht, würden wir sagen, es sind längst nicht alle Fragen beantwortet, geschweige denn alle gestellt. Trotzdem seien die meisten der behandelten Verbrechen geklärt, das sagt auch die Bundesanwaltschaft, und sieht trotzdem das Prozessende erst im Frühjahr 2016. Also ein komplettes Jahr soll es demnach noch dauern. Wovon hängt das denn jetzt letzten Endes ab, ob der Prozess überhaupt zum Abschluss gebracht werden kann?
Naja, es hängt davon ab, dass die Beweisaufnahme nach Auffassung des Senats geschlossen werden kann. Das ist die Voraussetzung für das Prozessende und die dann folgenden Plädoyers. Die Bundesanwaltschaft meint, das könnte erst 2016 so sein, beziehungsweise das Prozessende könnte 2016 sein, weil relativ viel an Asservaten noch in die Verhandlung einzuführen wäre. Wir haben ja das Mündigkeitsprinzip in Deutschland, das heißt, das, was in den Akten steht, ist nicht ohne weiteres Prozessgegenstand, sondern muss irgendwie eingeführt werden. Mhm. Und das ist natürlich sehr viel. Also das, was man in der Frühlingsstraße in Zwickau aufgefunden hat, das ist füllt Regalwände. Das geht allerdings auch in einem sogenannten Selbstleseverfahren einzuführen. Und das hat bislang auch der Senat relativ stark angewandt. In jeder größeren Pause gab es eine ganze Liste von Unterlagen, die jeder Verfahrensteilnehmer dann eben zur Kenntnis nehmen sollte. Und das, denke ich, wird auch im nächsten Sommer so sein, sodass möglicherweise die Zeit, die dafür drauf geht, relativ gering ist. Was natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann, sind die Plädoyers. Da weiß ich nicht, ob jeder beispielsweise der knapp 60, meine ich, Nebenklagevertreter, die anwesend sind, auch plädieren will. Die Bundesanwaltschaft wird plädieren, die Verteidiger. Das wird natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Also insofern ist das Ende tatsächlich offen.
Mhm. Sie haben jetzt die noch nicht quasi in Augenschein genommenen Asservatkammern quasi erwähnt. Was fehlt denn Ihrer Meinung nach vielleicht noch, um ein realistisches Urteil oder was heißt ein realistisches, irgendein Urteil überhaupt sprechen zu können oder verschiedene Urteile sprechen zu können in diesem Fall?
Naja, also man muss ja unterscheiden. Es gibt so ganz blass die Tatumstände jedes einzelnen Tatorts. Die sind tatsächlich im Großen und Ganzen in der Hauptverhandlung erörtert worden. Es gibt dann aber auch noch die Frage, wie war die Struktur, die hinter dem NSU stand? Und die ist aus unserer Sicht schon von erheblicher Bedeutung. Nicht nur aus dem Interesse unserer Mandanten, die sagen, wir wollen aufgeklärt haben, wer da alles noch dabei war, wer möglicherweise vor Ort Hilfe geleistet hat, wer mitverantwortlich ist, sondern auch aus einem ganz einfachen juristischen Punkt, nämlich weil in München auch die Frage einer terroristischen Vereinigung Anklagepunkt ist. Und dafür kommt es wiederum darauf an, wie groß war die Vereinigung, wer war Mitglied, wie gefährlich war sie. Und da sehe ich sozusagen noch den größten Aufklärungsbedarf. Beziehungsweise wir haben, das muss man dann ganz ehrlich sagen, so viel an Aufklärung, was diesen Punkt betrifft, noch nicht erreichen können.
Hm. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Sie sind jetzt ja schon eine ganze Zeit beim Prozess mit dabei. Was würden Sie denn aus Perspektive der Nebenklage bisher für ein Resümee ziehen aus diesem Prozess?
Also wir haben uns viel vorgenommen. Ja, wir haben auch, ich sag mal, eine ganze Reihe von Punkten umsetzen können, insbesondere was die Erforschung des Umfelds des NSU betrifft. Wir haben im Grunde genommen als Erster in diesem Verfahren Blatt in Anna Netzwerk, Hammerskins und so weiter, also Unterstützergruppierungen beziehungsweise auch Gruppierungen, in die der NSU eingebettet war, thematisiert. Und wir haben es geschafft, dass es eine ganze Reihe von Zeugen gibt, die dort gehört werden mussten. Was wir nicht geschafft haben, war diese Zeugen auch zu beweisgemäßen Aussagen zu bringen. Wir haben viele Zweifel gesät, beziehungsweise konnten sie nicht aufklären durch die Befragung. Und es ist so, dadurch, dass es eine Mauer des Schweigens und der Lügen aus der Nazi-Szene gibt, gibt es natürlich immer mehr Bedarf, noch weitere Zeugen zu hören, was diesen Prozess durchaus erschwert und verlängert.
Das sagt Sebastian Schamer. Er ist Anwalt der Nebenklage im NSU-Prozess. In der vergangenen Woche wurde in vielen Medien über das zeitliche Ende des NSU-Prozesses in München spekuliert. Der Prozess geht aber erstmal am Dienstag jetzt weiter und wir werden wie gewohnt davon berichten. Vielen Dank, Sebastian Schamer, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Aufdeckung der Wahrheit.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Mona Weibrecht, Frauke Keil, Daniel Jörg von Radio Lotte und Melissa Eckstein. Alle Beiträge auch zum Download auf störfunk.de.